Wir haben die meiste Zeit unseres Lebens in Bad Cannstatt gewohnt. Bad Cannstatt ist umgeben von Weinbergen. Deswegen haben wir da richtig, richtig viele Bilder, kann ich euch dann heute in der Predigt einiges davon zeigen. Wenn euch jemand allerdings mal eine Flasche Cannstatter Zuckerli schenkt, dann prüft nochmal, ob das wirklich Freundschaft war. Cannstatter Zuckerli, der hört sich zwar super an, aber das ist einer, der einem wirklich das Hemd aus der Hose zieht. Der Weinberg heißt ebenso, Cannstatter Zuckerli, und deswegen hat der Wein dann auch diesen tollen Namen bekommen. Und wir haben jetzt in Balingen auch schon zwei Weinstücke gepflanzt und der Ertrag hält sich noch in Grenzen. Ich glaube, 15 Träubchen waren dran. Waltraud hat es dann mit so einem Säckchen umgeben, dass die Spatzen nicht dran gehen. Also, weil wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass wir dadurch dann ein paar Flaschen Wein produzieren könnten, um hier Bau mit zu finanzieren. Also, wir sind noch nicht ganz so die großen Weingärtner, aber diese Weinaussage, die Jesus macht, die kann man auch verstehen, wenn man eher noch so ein bisschen am Üben dran ist. Das wollen wir uns heute miteinander angucken. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und das Besondere, weshalb ich diesen Text auch für heute gewählt habe, ist, dieser Text gehört zu den Abschiedsreden Jesu. Abschiedsreden, also bevor Jesus weggeht von dieser Erde, will er seinen Jüngern nochmal das mitgeben, was besonders wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr noch euch daran erinnern könnt, als ihr zum ersten Mal von daheim irgendwo weg seid. Ich glaube, bei mir war es in Donaueschingen auf dem Bahnhof dann, wo die Eltern mich noch hingebracht haben und wo sie dann nochmal alles mal sagen wollten, was ich jetzt beachten muss und wo ich aufpassen muss und sowas. Abschiedsreden, da denke ich mit dran. Jesus will seinen Leuten nochmal das mitgeben, was ganz wichtig ist für sie. Aber dann auch das andere, wenn jemand eine Abschiedsvorlesung hält, also vielleicht ein ganzes Leben lang gelehrt hat und dann sein Vermächtnis sozusagen weitergibt. So ist es auch bei Jesus. Johannes 15, wir gucken uns diesen Text miteinander an. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Vier Aspekte möchte ich gerne mit euch angucken. Das erste, einladend, das ist schon was Tolles, oder? Wenn Gott uns einlädt, fruchtbar zu sein. Und dann so eine richtige Traube, wo richtig, richtig viel bringt. Einladend, das zweite Stichwort wäre einleuchtend, es kommt auf die Verbindung an. Die Traube kann nur wachsen, wenn sie am Weinstock dran ist, an der Rebe dran ist. Dann ernüchternd, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das widerspricht ja eigentlich dem, dass wir selber schaffen wollen. Oft auch im frommen Leben. Dass wir selber packen wollen, dass wir selber schaffen wollen. Und Jesus sagt, das geht gar nicht. Und dann ermutigend diese große Aussage, dass Jesus deutlich macht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also, das sind die Stichworte, die wir miteinander angucken. Das erste, einladen. Ihr müsst unter dem Aspekt sehen, dass Jesus zu sich eingeladen hat, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nicht kommt zu mir, wenn ihr perfekt seid. Kommt zu mir, wenn ihr vollkommen seid. Kommt zu mir, wenn ihr was zu bringen habt. Sondern kommt zu mir mühselig und beladen. Ich bin an der Vorbereitung für eine Predigt an Gründonnerstag und da soll es ums Abendmahl gehen. Und jetzt ist mir das nochmal so ganz deutlich geworden. Von Jesus heißt, er lädt die Sünder ein und isst mit ihnen. Und das ist nicht was positiv über ihn gesagt wird, sondern das sagen die damaligen Frommen und das grummelt bei denen im Bauch. Der lädt die Sünder ein und isst mit ihnen. Das geht gar nicht. Ein Frommer in der damaligen Zeit hat sich versucht, ganz reinzuhalten, abzuwehren, alles, was irgendwie an Negativen an ihn rankommen kann. Distanziert zu leben. Und bei Jesus heißt, er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und letztendlich, wenn wir Abendmahl feiern, ist das ja nichts anderes. Er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das ist das Größte, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Im Orient das Größte, wenn jemand zum Essen eingeladen wird. Wenn man Anteil gibt an dem, was so das eigene ist. Jesus nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und im Johannesevangelium macht Jesus in besonderer Weise deutlich, wie in keinem der anderen Evangelien, was man bei ihm erwarten kann. Und zwar macht er das in einer ganz besonderen Weise deutlich. Wir sagen, sind die Ich-Bin-Worte. Ich-Bin-Worte, das ist was im Deutschen gar nicht so richtig rauskommt. Da sagt Jesus was, wo wie so ein Stotterer fast mit drin ist. Ego, I, me. Ego, kennen wir alle, einer hat ein großes Ego, ein großes Ich. Ego heißt Ich. I, me heißt Ich bin. Und so redet man eigentlich nicht, oder? Dass jemand sagt, ich bin Ernst Günther Wenzler. Aber Jesus macht's. Ich bin, und jetzt sind diese verschiedenen Aussagen, die im Johannesevangelium aufgeführt sind, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin's. Niemand sonst. Wer den Hunger nach Leben stillen will, der muss zu mir kommen. Ich allein bin das Wasser des Lebens. Und all diese Bilder, ich allein bin der gute Hirte. Ich bin's. Und niemand sonst. Wenn Jesus jetzt hier sagt, ich bin der Weinstock, dann wird damit deutlich, es gibt auch andere Weinstöcke. Aber Jesus sagt, ich bin der, bei dem ihr die Kraft zum Leben bekommt. Bei dem euer Leben fruchtbar wird. Es gibt auch andere Philosophien und Religionen, die versprechen, ein fruchtbares Leben hervorzubringen. Aber Jesus ist der Einzige, der es erfüllen kann. Lebenskraft und Lebensfreude und Lebenserfüllung. Andere können Kurzzeitbefriedigung, augenblicksmal Glück schaffen. Aber Jesus schafft den Grund zu ewiger Freude. Das hängt damit zusammen, dass er in der Ewigkeit verwurzelt ist. In der Ewigkeit verwurzelt und uns Anschluss geben kann an Gottes Ewigkeit. Unser Leben bedeutsam machen kann für das, was Gottes Sache ist. So ist dieses Bildwort Jesu eine große Einladung. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und jetzt geht's drum und jetzt bleibt doch bei mir. Ist offensichtlich, eine Rebe ist wie ein Zweig vom Baum. Und eine Rebe kann sich nichts drauf einbilden, dass sie am Weinstock ist. Kann nicht sagen, ja gut, guck mal, ich bin am Weinstock. Überhaupt nicht. So wie wir uns nichts drauf einbilden können, wenn wir zu Jesus gehören. Der Weinstock ist am Anfang da. Der Weinstock ist der, der die Kraft gibt. Der Weinstock ist der, auf den es ankommt. Für die Reben geht es darum, so macht Jesus deutlich, mit in Verbindung mit ihm zu bleiben, an ihm dran zu bleiben. Wo das geschieht, wachsen Trauben automatisch. Das ist für mich so etwas Befreiendes, dieser Bibeltext, dass aller Druck weggenommen wird. Die Rebe lebt vom Weinstock und nicht umgekehrt. Die Rebe lebt vom Weinstock und nicht umgekehrt. Das ist für mich so was Tröstliches. Ich habe euch schon erzählt, in Cannstatt hatten wir gegenüber von unserem Haus den Hindu-Tempel, und wenn die ihre Prozession gemacht haben, dann war es so, dass davor die Götter gründlich gereinigt worden sind. Dann sind sie durch die Straßen getragen worden. Und abends, wenn sie zurückkamen, sind sie in den Schlaf gewiegt und gesungen worden. Und das ist für mich so ein Bild gewesen. Ja, für diese, die Menschen haben für diese Götter gelebt. Und ich bin so froh, dass es bei uns anders ist. Dass Gott das für uns tut. Er reinigt uns. Er trägt uns. Und er bewacht uns. Und schläft nicht. Was bin ich froh dafür? Die Rebe lebt vom Weinstock und nicht umgekehrt. Jesus ist das Kraftwerk des Lebens und für alles Rechte tun. Und das Schöne, Jesus sagt nicht, ich war der Weinstock. Jesus sagt auch nicht, ihr müsst Reben werden. Sondern er setzt es einfach voraus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und das nicht wie so ein Religionsstifter. Also, das freut mich schon, an Ostern predigen zu dürfen, dass Jesus auferstanden ist. Und dass er wirklich präsent ist, dass er lebt. Es gibt manche Leute, die an Ostern sagen, naja, Jesus ist nicht leibhaftig auferstanden, sondern er lebt in seinen Werken und in seinen Worten weiter. Aber das ist doch Quatsch. Jesus ist doch nicht nur wie Goethe, wo man sagen kann, der lebt in seinen Werken weiter. Oder wie Bach, er lebt in seiner Musik weiter. Sondern Jesus ist wirklich auferstanden. Er ist der, mit dem wir rechnen können. Da bin ich so froh, dass er der Gott des Alltags ist, mit dem wir in den großen und kleinen Dingen unseres Lebens rechnen können. Im alten Lied haben wir das so gesungen, du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Du bist. Es kommt auf ihn an. Deswegen geht es in diesem ganzen Text eigentlich nur darum, um das Bleiben an ihm, in der Nähe von ihm, in der Gegenwart unseres Herrn. Darauf zu achten, dass wir keinen Wackelkontakt haben in der Beziehung zu ihm. Und letztendlich ist auch das, dass wir aufeinander Acht haben. Hey, bleib dran. Bleib dran. Dass wir uns da umeinander kümmern. Weil es kommt gar nicht drauf an, ob eine Rebe einen Zentimeter weg ist vom Weinstock oder einen Meter weg ist vom Weinstock. Das macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass sie dran ist. Ich habe gelesen, im 19. Jahrhundert hat die Reblaus in Europa ein Großteil aller Weinberge zerstört. Unvorstellbar. Also die ganzen Weingärtner, die gegeben hat, die haben nichts mehr gehabt zum Durchkommen. Und jetzt war das Interessante, dass die Reblaus in Amerika schon lange bekannt war. Und die Weinstöcke sich ein Stück weit resistent geworden sind gegen die Reblaus. Und was man jetzt gemacht hatte, war, dass man Weinstöcke aus Amerika importiert hat und darauf die deutschen und die französischen, was auch immer, Reben aufgepfropft hatte. Und das Aufpfropfen, das heißt ja, da entsteht jetzt eine Lebensverbindung. Das ist ja nicht nur so angeklebt, sondern da besteht jetzt eine Lebensverbindung, die dieser Rebe die Möglichkeit gibt, wirklich zu wachsen. Lebensbahnen werden verbunden und das ist die Möglichkeit, dass dieser Weinstock wieder Früchte bringen kann. So ist es damals auch geschehen. Und dann, es geht um Frucht. Also ich will mal sagen, ein Weinberg im Herbst, das ist was Gigantisches. Also die Farben, die das alles gibt, hat uns immer wieder fasziniert. Im Herbst durch Weinberge zu gehen, ein Farbenspiel unvergleichlich, sagenhaft. Allerdings, kein Weingärtner wird wegen den Blättern einen Weinberg anlegen. Auf keinen Fall. Die Blätter sind nicht das, worauf es ankommt. Die sind Nebenprodukt. Gell, da kann man so Krautwickel oder irgend sowas noch machen, glaube ich. Oder? Wie heißt das, Waldraut?
Die Griechen machen das sehr oft, gefüllte Weinblätter.
Ah, genau, gefüllte Weinblätter, nicht Krautwickel. Okay. Auf die Blätter kommt es nicht an. Auch nicht auf die Blätter, die wir so haben. Gell? Taufschein und Konfirmandenurkunde und Trauschein und all so das, was wir da so an Blätter haben, darauf kommt es nicht an. Es kommt auch nicht auf die Blüten an. Gell? Manchmal treibt ja auch in der Gemeinde Jesu manches seltsame Blüten, aber darauf kommt es nicht an. Sonst kommt aufs Fruchtbringen an. Fruchtbringen, und das geschieht so, dass gereinigt werden muss, um Frucht bringen zu können. Ich glaube, Frucht bringen will jeder von uns, oder? Ich glaube, dass es niemand gibt, der sagt, nee, ich möchte kein fruchtbares Leben. Frucht bringen möchten wir alle. Nur, wenn es darum geht, dass Gott uns reinigen will, dann ist es nicht so, dass wir immer gleich hier rufen, oder? Und wenn man einen Weinberg mal anguckt, wenn ein richtiger Weingärtner dran geht und das beschneidet, das ist ja schon auch wahnsinnig, oder? Wie viel Altes da wegkommt, dass Neues wieder wachsen kann. Wie viel von diesen wilden Trieben abgeschnitten werden, die schön sind, gell? Die ringeln sich so und das ist super und alles weg. Wir finden es nicht immer so besonders gut, wenn Gott reinigen will. Aber interessanterweise, wenn er das tut mit unserem Leben, dann ist es zum Guten für uns. Zum Guten für unsere Bestimmung. Mich bewegt immer wieder das Gebet aus dem Psalm 139. Ich finde, der Psalmbeter, der macht das so ja, vorbildlich eigentlich, dass er betet: Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken, sieh, ob ich ein gottloser Weg mich verführt, und leite mich auf ewigen Weg. Gott, sei so gut, guck dir mein Leben genau an. Und dann nimm weg, was weggehört, dass es was sein kann zu deiner Ehre. Denn es geht um edle Tropfen, nicht die edlen Tropfen in Nuss, sondern es geht um edle Tropfen, um Frucht des Lebens. Ja, wir kennen das aus dem Galaterbrief, wo es dann heißt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und die Frage ist, wie kann solche Frucht wachsen in unserem Leben? Ist offensichtlich, in diesem Bildwort, was Jesus gebraucht, Frucht ist nicht das, was wir produzieren, sondern Frucht ist das, was wächst aus der Beziehung zu Jesus. Das ist offensichtlich. Es geht nicht, dem anderen zu sagen, du musst wachsen. Ich kann mir nicht Geduld befehlen. Das wäre so schön, wenn man das so schnell machen könnte. Ich kann den anderen, die gerade im Leid stecken, nicht Freude befehlen. Und wir alle wissen, dass mit der Liebe ist auch nicht einfach so einfach. Aber der Bibeltext sagt, das wächst aus unserem Leben, wenn wir in der Verbindung mit Jesus bleiben. Der Vater reinigt Und wir dürfen Frucht bringen, wo wir in der Verbindung zu ihm sind. Und das ist der nächste Aspekt. Wir sind abhängig von ihm. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Könnte man jetzt sagen, das ist eine glückliche Abhängigkeit. Dieser Abhängigkeit muss sich niemand schämen, dass er abhängig ist von dem, der ihm alles gibt. Das Interessante ist ja, wenn man das nochmal anguckt, die Rebe, die hat ja zwei Enden. Das eine Ende ist am Weinstock, da empfängt sie. Das andere Ende ist an der Traube, da gibt sie. Und das ist letztendlich das Geheimnis von fruchtbaren Lebens. Abhängig sein von ihm, an ihm hängen und weitergeben, was ihr mir gebt. Das ist offensichtlich. Die Reben leben nicht von den Trauben, sondern die Reben leben für die Trauben. Also die Rebe nimmt den Kraft, Saft vom Weinstock und gibt ihn weiter an die Trauben. Das, was Gutes herauskommen kann, Lebensmittel produziert werden. Und dabei muss sich die Rebe überhaupt nicht überfordern. Das ist manchmal so unsere Gefahr, eben, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil wir so viel selber produzieren möchten. Aber Jesus nimmt da ganz den Druck weg. Das Wachsen geschieht nicht von heute auf morgen. Wer einen Weinstock anguckt, so wie er im Jahr übergeht, da wird deutlich, okay, da hat der Weingärtner ganz viel Arbeit, das ganze Jahr über. Und dieser Prozess, bis es zur Frucht kommt, ist ein langer Prozess. Da braucht es ganz viele Dinge mit dazu. Ernüchternd, manchmal vielleicht auch empörend, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also ich glaube, der größte Gegensatz zu dem, ohne mich könnt ihr nichts tun, ist der Slogan von Obama damals, yes we can. Yes we can, sagt Obama und hat damit sein ganzes Land elektrisiert. Wir schaffen's. Und auf der anderen Seite Jesus, der sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Herausforderndes Wort, ein Wort, das uns immer wieder unsere Grenzen auch bewusst macht. Nein, wir können es nicht. Wir können nicht Frucht bringen aus uns selber. Wir können viel ohne Jesus tun. Liebe Leute, was wird in dieser Welt nicht alles ohne Jesus gemacht? Da werden große Bauwerke gebaut, da werden große Erfindungen gemacht, da werden große Worte gesprochen, alles ohne Jesus. Und wenn wir ehrlich sind, bei uns im frommen Lager ist auch so. Wir kriegen auch viel hin ohne Jesus. Aber interessant, wenn wir sagen, am Anfang war diese Bestätigung, ich allein bin der Weg, die Wahrheit des Lebens, ich allein, sagt Jesus, so ist hier auch eine doppelte Verneinung. Ohne mich könnt ihr nichts, wörtlich müssen wir so übersetzen, ohne mich könnt ihr nichts, wirklich nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts, wirklich nichts tun. Und dahinter steht der Gedanke, ohne mich könnt ihr nichts tun, was Bestand hat. Wir probieren viel, auch fromm, viel zu kämpfen, viel zu ringen, viel zu schaffen. Aber Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, was geistlich Bestand hat, was in die Ewigkeit hineinragt. Ich habe mir so überlegt, wie können wir es deutlich machen. Ihr kennt das auch, da gibt es diese künstlichen Weintrauben, die man so zur Dekoration hinlegen kann. Und da gibt es welche, die sehen wirklich, wirklich echt aus. Den Unterschied merkst du bloß, wenn du drauf beißt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Da wird deutlich, was gemacht ist und was gewachsen ist. Und das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun, was mir dabei ganz arg wichtig ist, dass man das auch so lesen darf. Ohne mich müsst ihr nichts tun. Du brauchst nichts ohne Jesus tun. Das ist die große Berufung unseres Lebens. Vom Aufstehen bis ins Bett gehen müssen wir nichts ohne ihn tun. Alles, was ihr tut mit Worten, mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Alles, alles mit ihm, nichts ohne ihn. Ich möchte das besser lernen. Ich will nichts ohne ihn tun. Wir werden in der Gemeinschaft in Bad Cannstatt einen alten Mann, wenn der mit uns mitgefahren ist, auch angegurtet und ich habe das Auto schon mal gestartet, dann hat er gesagt, warte mal, jetzt müssen wir erst noch beten. Und immer wieder denke ich an ihn, weil das früher auch dazu gehört hat, dass ich mir immer vorgenommen habe, bevor ich starte, wenigstens ein kurzes Gebet. Und habe dann gemerkt, ich habe dann den Eindruck gehabt, ich brauche das auch nicht mehr. Das geht auch so. Ich kann es auch so. Er ist für mich immer wieder die Erinnerung dran, hey, alles mit Jesus. Auch diesen Stoßseufzer beim Fahren noch. Was ich ohne ihn tun will, will ich lieber nicht tun. Ja, ihr kennt auch dieses Hin- und Hergerissensein, wo manchmal deutlich wird, nee, das geht eigentlich gar nicht mit ihm. Mit Jesus geht es gar nicht. Man will es trotzdem. Und dann geht es um dieses Ringen darum. Jesus sagt nicht, wir sollen nichts tun. Das gar nicht. Sondern wir sollen nichts ohne ihn tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun und ermutigen. Und da sieht man so schön diese farbigen Weinberge. Das Interessante, du musst nur bleiben. Der einzige Imperativ ist, nicht, du musst das leisten und das leisten und das leisten, sondern bleiben. 11 Mal in diesem kurzen Bibeltext steht es 11 Mal. Bleiben, bleiben an Jesus. An ihm bleiben ist das Geheimnis des fruchtbaren Lebens. Es geht nicht um die fromme Leistung, sondern es geht um das Bleiben an Jesus. Jemand hat es mal so ausgedrückt, Leben heißt am Leben bleiben. Auf den ersten Blick hört sich fast ein bisschen banal an, aber wenn man ein bisschen reinhört, dann merkt man, ja, das ist zentrale Aussage. Leben heißt am Leben bleiben. Geistliches Leben heißt an Jesus bleiben. Am Leben bleiben, an dem, der sagt, ich bin das wahre Leben. Wer am Leben bleibt, der kann weitergeben. Bleiben. Und das sind jetzt die unterschiedlichen Variationen. Bleiben an Gottes Wort, an dem, was ewig bleibt. Ja, das ist ja das Große. Wo wir Gottes Wort haben, dann haben wir was, wo es heißt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Wer an dem bleibt, bleibt an dem, was ewig bleibt. Bleiben am Gebet. Im Dauerkontakt zu dem Herrn, der da ist. Bleiben am Gehorsam und bleiben in der Gemeinschaft. Das ist das Kennzeichen der ersten Christenheit. Sie blieben beständig, so heißt das. Sie blieben beständig, sie blieben dran. Trotz allem, obwohl es da oft auch gehakt hat, obwohl das Umfeld ihnen signalisiert hat, lieber nicht bleiben. Sie blieben beständig an der Apostellehre, am Brotbrechen, am Gebet und an der Gemeinschaft. Mein Laptop hat einen Akku und der hält verhältnismäßig lang. Ich glaube über 10 Stunden. Das ist super. Aber irgendwann ist der Saft aus. Irgendwann ist es vorbei. Wenn er dann nicht wieder neu angeschlossen wird an Strom, dann geht nichts mehr. Und wir haben manchmal so den Eindruck, als ob es bei uns im Christsein auch so wäre. Wir müssen angeschlossen sein und dann laden wir den Akku und dann leben wir. Aber der Text macht deutlich, nein, das ist nicht so. Wir haben keinen geistlichen Akku. Wir sind beständig abhängig von der Stromquelle Jesu. Beständig. Das ernüchtert, oder? Wenn man immer denkt, ja, jetzt habe ich eine tolle Freizeit erlebt und jetzt habe ich wieder aufgetankt und dann kann ich mit der Kraft weit. Nein, nein. Es braucht die beständige Verbindung zu Jesus. Wo wir in ihm bleiben, entsprechen wir der Berufung, die wir haben. Das ist so eindrücklich, gell? In dem Bild, dass zwei Dinge zusammen sind. Da ist noch diese reifende Traube, aber da ist auch die Traube, die schon kaputt ist, bevor sie überhaupt ausgereift ist. Also das sind Rosinen, die eher dann sauerampfermäßig sind. Jesus ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Das überfordert uns nicht. Das darf Zufriedenheit geben. Das darf Geborgenheit geben. Das bewahrt uns vor Stolz und Arroganz, dass wir denken, wir sind's. Aber es bewahrt uns auch von Verzagtheit und Sorge. Nein, wir sind's nicht. Aber er ist, und an ihm dürfen wir dran sein. Jetzt packen wir es noch schnell zusammen mit diesem großen Aufruf des Bleibens. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Er gibt Lebenskraft und alles, was wir brauchen. Jesus macht deutlich, du lebst nicht für dich, sondern du darfst dazu leben, Frucht zu bringen, Gutes weiterzugeben aus meiner Kraft. Jesus macht deutlich, du lebst nicht aus dir selbst, sondern du lebst aus der Verbindung zu mir. Und ganz ermutigend diese große Zusage, wer mit Jesus verbunden bleibt, der bringt Frucht für ihn und für die Ewigkeit. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir sehr, dass nicht wir sind, die Frucht bringen müssen, sondern dass du Frucht schaffst. Danke, dass wir es nicht die sind, die was machen müssen, sondern dass wir die sind, die bleiben sollen an dir, an deinem Wort, an der Beziehung. Und dass du dann das Wunder schaffst, dass Fruchtbares wächst zu deiner Ehre. Und darum bitten wir dich, guter Herr, gebrauch uns dazu, dass etwas von dem Heilsamen, was nur du machen kannst, durch unser Leben zu anderen kommt. Amen.